Voices of Implantology, der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Wir sind eigentlich sehr konsequent in der Anwendung der maschinierten Implantatschulter. Das heißt hier die biologische Breite automatisch weg vom biologischen Spalt. Und es hat sich gezeigt, das haben wir dann in den jüngeren Jahren gemacht, wenn man zum Beispiel mit Platform-Switch-Aufbauten arbeitet, dass man da dem Weichgewebe vielleicht in dünneren Schleimhauttypen nochmal ein bisschen Raum schaffen kann. Entscheidend ist sicherlich, es nennt man die 1-Millimeter-Regel, dass mindestens 1 Millimeter biologisch durchbluteter autologer Knochen um das Implantat die Garantie etwas ist, um dann periimplantäre Entzündungen auch abzufedern oder entsprechend zu verhindern. Und tatsächlich war bei dieser großen Implantatzahl schon von anderen Kollegen mal zu hören, dass uns die Periimplantitis-Welle vielleicht überraschen wird, aber das kann ich tatsächlich verneinen. Periimplantitis ist dadurch wirklich vernachlässigbar.
Dr. Ralf Massur hat Anfang der 90er Jahre als junger Zahnarzt den Weg in Richtung Implantologie eingeschlagen und widmet sich diesem Fach seitdem mit großer Leidenschaft. Wir sprechen mit ihm in dieser Wollfolge über seine Behandlungsphilosophie, Arbeitsweise und Erfolgskonzepte. Ralf, du hast seit nunmehr fast 30 Jahren eigener Praxis über 50.000 Implantate gesetzt bei nachgewiesen hoher Erfolgsquote. Das bedeutet, du verfügst über immens viel Erfahrung und deine Konzepte haben in der Regel sehr lange Bestand. Never change a running system mag auf dich wirklich zutreffen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass du ständig bestrebt bist, innerhalb deiner Behandlungsphilosophie die Handgriffe zu optimieren und die Routinen auf das nächste Level zu bringen. Mich würde als erstes interessieren, wie du deine Erfahrungskurve über die sehr lange Zeit beschreibst und an welchen Stellschrauben im Sinne von Einflussfaktoren, Nicht-Implantaten, du am meisten geschraubt hast über die Dauer.
Vielen Dank, lieber Uli. Es ist wirklich so, dass die ersten Jahre auch viel probieren bedeuten. Man nimmt viele Empfehlungen und Vorgehensweisen auf und auch ich habe meinen Weg dann erst selbst gefunden und mein Konzept. Und da ist hilfreich, wenn man zum Beispiel viel fotografisch dokumentiert, um sich da auch ein bisschen selbst zu kontrollieren oder auch zu beobachten. Bei dem Verfeinern, kann ich sagen, habe ich deutlich vereinfacht im Sinne von zum Beispiel Instrumente weggelassen. Man kann sich es am einfachsten vorstellen. Früher hatte ich, glaube ich, 30 OP-Instrumente. Jetzt haben wir nach Corona nochmal reduziert, 8 bis 10. Und so ist es dann auch mit den einzelnen Schritten bei der Operation vom Aufklappen bis zum Implantatbohrstollen.
Welche Verbesserungen hast du so in der jüngsten Zeit eingeführt?
Auch nochmal einfach beim Weichgewebe vielleicht konsequenter vorzugehen, Raspatorien weggelassen, wieder Instrumente und den autologen Knochen einfach wieder mehr in den Fokus zu legen, weil er ja die Grundlage fürs Weichgewebe ist. Autologer Knochen ist aber natürlich auch bei uns der Grundbaustein.
Okay, das bringt mich zur nächsten Frage. In einer Dissertation, die auch an der LMU veröffentlicht wurde, ist belegt, dass in deiner Praxis über einen Zeitraum von 16 Jahren die Survival Rate an die 99%, 98,6% beträgt. Das bedeutet, die Biologie scheint sehr stabil zu sein. Und welche Maßnahmen, welche Grundprinzipien führen deiner Meinung nach zu diesem großen Erfolg oder darauf zurück?
Die Studie war tatsächlich für uns sehr interessant, weil sie ja der federführende Professor Flo Beuer begleitet und auch dann interpretiert und kommentiert hat. Und wir haben sehr viel daraus gelernt. Es war eine sehr hohe oder ist eine sehr hohe Erfolgsquote, die zum einen daran liegt, wenn man in Schritten vorgeht, nicht alles auf einmal macht. Wir haben sehr konsequent Extraktion, Augmentation, Implantation nacheinander ausgeführt. Das ist ja im Vergleich zu heute vielleicht nochmal zu diskutieren. Und zum Zweiten hat sich gezeigt, wenn man dieses Vorgehen so konsequent umsetzt, ist es nachvollziehbar. Das heißt auch von verschiedenen Operateuren mit sehr hoher Erfolgsquote umsetzbar. Und die Zeitspanne hat gezeigt, dass die Biologie auf diese Weise die Implantate mit der Umgebung des eigenen Gewebes, dicker Knochen, dickes Gewebe, sehr lange stabil und entzündungsfrei hält.
Aus der Dissertation geht auch hervor, dass die vergleichsweise wenigen Explantationen nur zu einem sehr geringen Bruchteil auf Periimplantitis, also ich sage mal auf biologische Vorgänge zurückzuführen sind. Das bedeutet, es scheint sehr stabil zu sein. Und da sind wir dann letztendlich bei der transgingivalen Zone am Übergang vom Implantat zur Zahnkrone. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf den Bereich fokussieren, welche Konzepte du da präferierst.
Wir sind eigentlich sehr konsequent in der Anwendung der maschinierten Implantatschulter. Das heißt hier die biologische Breite automatisch weg vom biologischen Spalt. Und es hat sich gezeigt, das haben wir dann in den jüngeren Jahren gemacht, wenn man zum Beispiel mit Platform-Switch-Aufbauten arbeitet, dass man da dem Weichgewebe vielleicht in dünneren Schleimhauttypen noch mal ein bisschen Raum schaffen kann. Entscheidend ist sicherlich, es nennt man die 1-Millimeter-Regel, dass mindestens 1 Millimeter biologisch durchbluteter autologer Knochen um das Implantat die Garantie etwas ist, um dann periimplantäre Entzündungen auch abzufedern oder entsprechend zu verhindern. Und tatsächlich war bei dieser großen Implantatzahl schon von anderen Kollegen mal zu hören, dass uns die Periimplantitis-Welle vielleicht überraschen wird, aber das kann ich tatsächlich verneinen. Periimplantitis ist dadurch wirklich vernachlässigbar nahezu.
Okay, was extrem erfreulich ist natürlich. Du, ja, hast es ja bei deinen Patienten dokumentiert über, ja.
Das ist dann
so mehr fast 30 Jahre.
Ein Problem, dass man in der Nachsorge tatsächlich, die muss natürlich funktionieren. Da merkt man die Unterschiede. Ohne Prophylaxe-Konzept ist das Ganze natürlich wackeliger. Das ist gar keine Frage. Mhm. Aber wenn man die Prophylaxe, ich sag mal 2 bis 4 Mal, Tendenz 3-4 Mal im Jahr durchführt, dann hat man dann eine sehr stabile Umgebung gegen die bakteriellen Entzündungen.
Okay.
Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Kommen wir nochmal in den Bereich rein des OP-Ablaufes. Haben wir vorher drüber gesprochen, dass du da, sage ich mal, vieles vereinfachst, Dinge weglässt. Nun hat sich natürlich die Welt weitergedreht. Sehr viel ist digital heute abbildbar. Eigentlich für jeden Schritt der Behandlung gibt's Tools etc. Inwiefern sind die bei dir eingeflossen oder wo bist du da gerade so am Experimentieren? Was bietet dir da einen Mehrwert aus heutiger Sicht?
Natürlich darf man nicht stehen bleiben und muss auch die Möglichkeiten, die es heute gibt, immer wieder mit einbauen oder berücksichtigen. Ich bin als Behandler vielleicht manchmal der langsamste, um das Ganze auch richtig anzuwenden. Aber die digitale Technologie ist sicherlich die Zukunft. Wir haben überall in unseren Praxen auch die Scan-Technologie jetzt eingesetzt. Aber selbst da kannst du ohne Training die Scans zu voll machen, dadurch auch wieder Probleme erzeugen. Also die Lernkurve bleibt nicht aus, macht es auch spannend und interessant. Und ohne eine gute Team-Kommunikation, also auch dann den Spiegel vorgesetzt kriegen, wo man vielleicht als Startpunkt einen Fehler gesetzt hat, kannst du dich nicht verbessern. Aber ich glaube, dass die digitale Technologie nicht nur in der Planung entscheidend ist, gerade für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sich in die Thematik intensiv vorzubereiten. Es hat viel mit dreidimensionalen Vorstellungen zu tun und da hilft es sehr. Ich sehe für uns einen sehr großen Nutzen in der Fertigung für die Zahnkronen, Zahntechnik, diese überschneidenden, fertigstellenden, prothetischen Themen. Zahntechnisches Handwerk wird weniger, die menschlichen Freaks und Könner werden leider in Deutschland auch weniger und die Maschinen können ganz tolle Arbeit leisten und entlasten. Und da sehe ich einfach in den digitalen Abläufen schon für den Standort bei uns einfach eine große Sicherheit und Zukunft.
Okay. Das Thema Fallplanung ist auch gefallen, gerade von dir. Das hatte ich mir auch noch notiert. Du bist Teamplayer, dementsprechend, also auch sehr stark mit prothetischen Gedanken ausgerüstet und auch arbeitest sehr eng mit der Zahntechnik zusammen. Wie läuft es so in der Praxis bei euch ab, wenn ihr an die Fälle rangeht, von der Kommunikation her und einfach von den ja, von den Unterlagen, die du vielleicht auch brauchst, um einen Fall dann auch zu Ende zu planen, um Patienten zu sagen, wo geht die Reise hin? Wie läuft es in der Interaktion da dann letztendlich bei dir auch? Klar, die Überweiser mit im Boot, bei der Großzahl an oder ja, bei den vielen Implantaten letzten Endes.
Das ist interessant, was du ansprichst. Und wir sind ja in unseren Standorten, wir haben mehrere auch unterschiedliche Behandlertypen und Behandleraltersstufen. Die Jungen sind sehr, sehr digital und sehr digital, wenn die Prothetik im eigenen Haus gemacht wird. Wenn ich jetzt auf mich blicke und die Zusammenarbeit mit den regionalen Überweisern, wir haben ja in Bad Wörishofen eine ländliche Region, da muss man auch immer berücksichtigen, was will der Patient. Und wenn wir die ganzen Fallveröffentlichungen als Optimalfälle manchmal sehen, ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Patienten aus Angst, aus finanziellen Hintergründen vielleicht nur Teillösungen wollen, sodass dann häufig eine sehr aufwendige Vorplanung gar nicht so im Mittelpunkt stehen muss. Mhm. Wenn es sich um Freiendsituationen oder Ähnliches handelt, ist natürlich für den geübten Zahnarzt, ich sollte jetzt die Übung dann schon mitbringen, auch die Operation prothetisch orientiert möglich. Aber auch nur, weil ich sehr viel prothetisches Wissen mir antrainiert habe. Das ist sicherlich ganz arg wichtig in der Lernkurve, dass man zahntechnisch, prothetisch viel weiß, Bisssituationen erkennt, mit dem Zahntechniker austauscht, sich Modelle auch mal anschaut, um dann erst in die Operationsplanung zu gehen. Das ist sicherlich enorm hilfreich, um Abweichungen, Knochen zur prothetischen Versorgung frühzeitig zu erkennen. Das ist sicherlich ein Manko, wenn ich diesen Blick nicht vorher abrufe.
Sprich, eine Vorarbeit im Sinne von wirklich Dingen, die man dann auch Modell hat und analysieren kann, ist dann oftmals gar nicht unbedingt erforderlich.
Also mit der Übung wird es weniger, aber das ist wie beim Sport oder bei Instrumenten, die du beherrschst. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich eine lange Lernphase da auch hinter mich gebracht habe und dann ganz tolle Zahntechnik, die mir viele Ideen zusätzlich gegeben haben. Ohne die wäre ich sicherlich da nicht sicherer geworden.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Auf der Patientenseite ist es ja so, dass die Patienten sich auch natürlich immer mehr informieren, immer mehr aufgeklärt sind. Nimmst du da eine Veränderung wahr, dass man doch vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären muss oder richtigstellen muss?
Das hängt vielleicht auch mit dem eigenen Auftreten ab. Ich glaube schon, dass ich persönlich da eine Lernkurve auch mitgemacht habe, während ich früher sehr viel oder zu viel technisch erklärt habe. Manchmal gibt's ja das wichtige Sprichwort, rede als Arzt nicht zu viel, sondern höre besser zu. Ist das eine? Und wir haben das dahingehend weiterentwickelt, dass ich mich unterstützen lasse in der Beratung von einer sehr routinierten, über 20 Jahre in der Praxis bei mir tätigen Kollegin, die auch den Ton, die Emotionen der Patienten vielleicht besser trifft. Also es sind dort auch Hürden, die man abbauen kann. Wir haben ein Eingangsberatungsgespräch von einer Stunde und natürlich kommen manche und haben schon vom Zahnarzt, vom Überweiser vielleicht eine Bohrschablone oder Planung dabei. Also das ist total gemischt. Aber die Dame holt erstmal die Patienten ab, lässt die ankommen. Und in die eigentliche fachliche Thematik komme ich dann im zweiten Schritt. Und dadurch haben wir vielleicht schon eine gewisse Entspannung geschaffen. Und das ist, glaube ich, für den Patienten dann nochmal leichter loszulassen oder Vertrauen zu finden. Den Tipp, den kann ich, glaube ich, gerne weitergeben.
Oftmals sind es ja auch Patienten, die stark kompromittiert sind, wo man auch viel helfen kann natürlich in deiner Situation. Zahnlose Patienten oder Patienten, wo eben die Restzähne nicht mehr in dem Zustand sind, dass man darauf bauen kann. Insofern hast du ja auch relativ früh die Konzepte der Sofortbelastung verfolgt. Jetzt nicht nur im Unterkiefer, wo das Ganze aufgekommen ist, sondern auch sehr früh im Oberkiefer. Wie sieht da so dein Konzept über die Jahre aus? Deine Erfahrungen? Wie greifen die Dinge da heute ineinander?
Ich war sicherlich sehr mutig mit vielen Dingen. Du hast es angesprochen, frühzeitig in die Implantologie eingestiegen. Das hat auch einen familiären Hintergrund, dass ich da emotional immer schon die Patientenseite intensiv gefühlt habe. Mutter ist zahnlos geworden und daher auch seit 30 Jahren in der eigenen Praxis Implantologie intensiviert. Und ich habe 97 angefangen, im Oberkiefer sofort Implantate zu setzen oder sofort Belastungen zu machen, muss man unterscheiden. Manchmal war das der Zahn schon länger draußen und habe am gleichen Tag die kunststoffprovisorische Brücke eingesetzt, zementiert. Und das war für den Oberkiefer sicherlich sehr, sehr mutig, weil international hierzu wenig Datenlage vorhanden war. Und vielleicht war ich ein bisschen der Zeit voraus. Wir haben auf jeden Fall Sicherheit gewonnen für die biologischen Kernpunkte, sage ich mal, die zum Gelingen und zur auch Implantat chirurgisch und prothetischen Erfolgsrate beitragen. Im Oberkiefer habe ich die Idee dabei verfolgt, dass der Knochen ja eine Zeit von 3 Monaten für die Heilung braucht, Weichgewebe aber auch. Und wir sind häufig mit den Abdrücken dann zu kurz in der Weichgewebsheilung. Und meine Idee für den Oberkiefer war, dass man Papillen und Weichgewebe, Pontikbereiche parallel heilen lassen kann zum Knochen und sich dadurch optimiertere ästhetische Ergebnisse schaffen kann, natürlich mit operativen Feinheiten, Bindegewebstransplantaten und Ähnlichem. Das ist tatsächlich unglaublich stabil. Also wir haben jetzt Fälle über 25 Jahre dokumentiert. Und also auch im Oberkiefer sehr ermutigend, aber der Aufwand für das ganze Team, auch Ausarbeitung, Provisorium oder Vorbereitung, ist erheblich größer. Das heißt, das muss natürlich jetzt zeitlich, finanziell irgendwo Berücksichtigung finden. Und das ist heute nicht jedermanns Sache. Also Patienten sind dann vielleicht geneigt, auch Kosten dort mal zu sparen und gehen die konventionelle Heilungsphase dann gerne von 3 Monaten in Kauf. Und auf den Unterkiefer bezogen habe ich eigentlich parallel zu Marlo in Portugal zu seinem All-on-4-Konzept 5 Implantate verfolgt, weil sie einfach in Deutschland nicht freigegeben waren zu der frühen Zeit in den 90ern. Und ja, die Erfolgsquote gibt uns recht. Wir haben, ähnlich wie in der Studie, minimalste Verluste.
Mhm. 5 Implantate im
Unterkiefer. 6 im Oberkiefer, ja. Und 5 im Unterkiefer. Einfach, weil ich 4 Implantate bei Verlust eines Implantates risikoreich sehe und deshalb dieses 5. Implantat gewählt habe. Aus der frühen Sicht der 90er war das für mich einfach nochmal Sicherheit.
Jetzt haben wir über die Sofortbelastung im zahnlosen Kiefer gesprochen. Du hast aber, wie wir wissen, noch andere Konzepte, über die bisher noch nicht so viel bekannt wurde. Kannst du uns da noch ein Beispiel dazu nennen?
Also ein gutes Schlagwort, kann man sich leicht merken, sind Mickey-Maus-Bohrungen, um Knochen zu gewinnen. Und das werden wir vielleicht noch mal intensiver beleuchten. Da ist noch nichts veröffentlicht, aber das ist zum Beispiel beim Einzelzahn oder bei mehreren benachbarten Zähnen, kann man da aus den Regionen gut Knochen gewinnen. Ich will sie ein bisschen interessant halten. Ja, wir haben immer wieder mal neue Konzepte und Ideen, die ich mir einfallen lasse. Und im wichtigen Hintergrund ist, du hast es schön beleuchtet, die Biologie, der eigene Knochen, das Blut verstehen und den Knochen lesen. Das ist vielleicht abschließend noch wichtig. Nicht jedes DVT kann uns zeigen, wie hart und fest Knochen ist. Ich muss mit dem Knochen einfach auch üben. Und das ist ein Konzept, was wir vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten dürfen.
Der rote Faden in deiner OP-Technik, mit dem Knochen entsprechend umzugehen, mit vermutlich möglichst scharfen Instrumenten, um das Ganze vital zu halten. Mhm. Bei allem, was du tust, gibt's da noch mehr Dinge, die man einfach umsetzen kann, wenn andere eben auch so ein bisschen noch mehr der Biologie folgen möchten, so wie du das jetzt über die Jahre erarbeitet hast, mit viel Beobachten und Fühlen etc.
Also was ein wichtiger Punkt für mich ist, auch ein Anliegen, das ich weitergeben möchte für andere Kollegen, Röntgentechnik zeigt uns eben nicht die Dichte, die Festigkeit, die Härte des Knochens. Und eine Patientin hat es mal schön beschrieben, beim Operieren sei ich im Flow. Und es ist sicherlich auch ein Geschenk, wenn man seinen Beruf genießt. Das geht mir so, da bin ich sehr dankbar. Und tatsächlich das Verstehen der knöchernen Umgebung jedes einzelnen Patienten macht einem oder gibt einem viele Tipps, wie man richtig damit umgeht. Wenn man einen sehr harten Knochen hat, ist es wichtig, dass dort Lebendigkeit reinkommt, dass man ihn durchblutet, dass man ihn ein bisschen zarter behandelt, während ein sehr, sehr weicher Knochen ja ein bisschen Kompression braucht für die Festigkeit. Also den Blick so ein bisschen zu schärfen für das Gefühl, das uns die Hände übertragen auf die tollen Instrumente, die ihr herstellt, das ist, glaube ich, nochmal ein großer Schritt, den jeder vielleicht für sich irgendwie nochmal ein bisschen fokussieren kann.
Ja, und was man heute auch gelernt hat, ist, weniger fit, weniger Druck, weniger Drehmoment ist oftmals eben mehr, um eben ja die Biologie vielleicht besser fließen zu lassen.
Das stimmt. Das Einbluten von kleinen Spalten beispielsweise habe ich auch sehr frühzeitig bei uns im Konzept gehabt. Diese Lakunen, die man eigentlich auch ein bisschen haben will, nicht mit maximaler Kraft das Implantat eindrehen, das ist sicherlich für einen Erfolg des Implantates sehr wertvoll.
Vielen Dank, Ralf, für die Impulse, die du gebracht hast.
Sehr gerne.
Und vielleicht können wir in einer der kommenden Folgen das ein oder andere nochmal vertiefen.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology. Join the conversation.